Morgen, es ist Samstag, der 20. Dezember 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für Neger, für Zigeuner und alle anderen, die nicht von anderen bestimmen lassen, wer sie sind. Mein Name bleibt auch zu Weihnachten Paul Brandenburg und auch mein Weihnachtswunsch ist der gleiche wie im letzten Jahr, der nämlich um den kleinsten Teil eures verbliebenen Geldes. Denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch sehr herzlich. Haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, dann geht auch in der Weihnachtswoche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich sage im Voraus herzlichen Dank und wende mich endlich unserer heutigen Runde zu. Aus Köln endlich wieder im Haus ist der Aktivist und Mitglied des Zentralrats der Ex-Muslime Ali Utlu. Und aus Österreich die Frau, die ganz ohne Rentiere mit den Kerlen Schlitten fährt. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier bei.
Hallo, gefällt mir.
Hallo, auch aus Köln.
Ja, zum Einstieg, diese Woche eine Sache, mit der ihr wahrscheinlich eher nicht so rechnet und euch wundert, woher kommt das jetzt, aber das ist halt mein Nebeninteresse. Ich bin ja immer noch Jäger, auch wenn es in Deutschland mir verboten ist, weil ich bin da ja Terrorist und gefährlich und darf keine Waffen haben und so. Aber es gibt noch den Rest der Welt und ich bemerke jetzt aus dem Rest der Welt, dass Deutschland nun diskutiert, den Wolf ins deutsche Jagdrecht aufzunehmen. Das vermeldet der Deutschlandfunk. Das bedeutet, wenn ein Tier ins Jagdrecht aufgenommen wird, dass es bejagt werden darf. Das war lange Zeit nicht der Fall. Der Wolf stand unter Naturschutz und nun diskutiert wohl die schwarz, wie auch immer gefärbte Bundesregierung, das wieder zu tun. Das bewegt natürlich die Gemüter. Seit langen Jahren wird da diskutiert, ist der Wolf nun ein schlimmer Schädling, gefährlich, muss er endlich bejagt werden oder auch nicht. Das ist natürlich eine hochemotionale Kiste und in zweiter Linie erst eine richtig und falsch Frage, Milena. Wie stehst du zu Wölfen und der Frage, ob man sie abschießen soll?
Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich hatte ja eine Begegnung mit einem Wolf. Also wir waren drei Frauen und vier Hunde und waren sehr weit oben irgendwo in den Wäldern hier in Österreich in Kärnten unterwegs. Und plötzlich taucht da vor uns, also die Hunde bellten kurz, waren dann aber still. Und hinter der Kurve war so ein Tier. Von könnte man auch erst sagen, da denken können, wäre ein Schäferhund. Der ging dann so und wir guckten und dann plötzlich stellte der sich hin, drehte sich um und stellte sich dann genauso hin, wie sich so ein Wolf hinstellt, also wie man das so kennt, und schaute uns an. Und aber völlig relaxed, ja. Und wir waren auch völlig relaxed. Und dann hat er gedacht, ja, so spannend sind die jetzt auch nicht. Dann hat er sich umgedreht und ist einfach in den Wald getrottet. Also es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Es hatte niemand Angst und es war auch überhaupt nicht aufgeregt. Ein tolles Tier. Ich glaube, der große Fehler ist, dass man Wölfe unbedingt wieder ansiedeln wollte. Und zwar da, wo eigentlich sehr viele Menschen leben, zum Beispiel in Deutschland. Und
die siedeln sich selbst an. Die kommen wirklich über die Oder kräftig zurück.
Auch, ja. Aber sie wurden, glaube ich, in Sachsen, wenn ich mich nicht ganz irre, wurde das auch gefördert. Also wahrscheinlich werde ich es in den Kommentaren lesen, wie es wirklich war. Also
überwiegt der Tierfreund bei dir, oder? Hör ich raus.
Ja, also ich persönlich mag Wölfe.
Ja, da würden jetzt Jäger sagen, wir auch. Und die Bauern würden wahrscheinlich sagen, ja, was gegen Wölfe haben. Aber wenn sie halt meine Tiere reißen, das ist ja das entscheidende Argument. Und es werden Tiere gerissen, das, was lange abgewehrt wurde und als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Die reißen Tiere, die reißen Schafe, die reißen Hühner, die gefährden Herden auch im Osten Deutschlands. Das ist so. Die Frage, ja, Ali, abschießen die Wölfe, bejagen, bringt das Problem in den Griff? Oder ist sie eigentlich völlig egal?
Also ich denke schon, dass man den Bestand reduzieren muss, weil viele Wölfe ja auch die Scheu gegen Menschen mittlerweile verloren haben. Es gab ja auch Angriffe auf Menschen und da wird dann einen schon komisch.
In Deutschland?
In Deutschland gab es schon Angriffe auf Menschen durch Wölfe.
Okay.
Und von daher denke ich schon, dass man das auf einen normalen Maß unterreduzieren sollte und jetzt den Tieren nicht einfach den freien Lauf lässt. Und ich kann die Bauern auch verstehen. Also hier in NRW werden ja oft Schafe und Ziegen gerissen und die haben dann den Ärger damit.
Ja.
Oftmals bekommen sie das Geld überhaupt gar nicht ersetzt, obwohl sie ein Anrecht darauf hätten.
Ja, also ich verstehe das auch. Ich verstehe die Bauern. Ich verstehe, es ist nie schön, wenn man sein Vieh verliert, ja. Also wenn man Tiere verliert. Und aber ich musste gerade, als du gesagt hast, Ali, man muss den Bestand reduzieren. Weißt du, an wen ich da denken musste? Hm. An Bill Gates. Also irgendwie musste ich daran denken, den Bestand reduzieren auf ein erträgliches Maß. Hm. Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das auch, dass es Menschen gibt, die das auch auf uns irgendwie ummünzen. Gut, in den letzten Jahren.
Ist natürlich jetzt ein bisschen weit dann übertragen. Also,
ja.
Was Wolfsangriffe angeht, Ali, weiß ich nicht. Es gibt da Zahlen über Wolfsangriffe weltweit auf Menschen. Da gibt es ganz wenige Fälle, 18, irgendwie 20 Stück oder sowas, die da skandinavische Forscher zusammengetragen haben. Die allermeisten davon im Irak und im Iran und in ganz anderen Regionen. Ich habe keinen verbürgten Wolfsangriff in Deutschland. Aber unstrittig ist, in seltenen Fällen greifen Wölfe Menschen an, vor allem Kinder, vor allem wenn sie stark ausgehungert in irgendwelchen abgelegenen Regionen. Absolut richtig ist auch, dass sie sich gewöhnen an Menschen. Sie verlieren zunehmend Scheu, wenn sie häufig Menschen um sich rum haben. An sich sind Wölfe extrem scheu. Daher kommt die Lappjagd. Jetzt Brandenburg doziert schon wieder, aber
ja.
man kann nach Menschen riechende Kleidungsstücke aufhängen an Leinen. Dann gehen Wölfe da nicht lang, weil sie Angst haben vor Menschen. Also und am Ende bleibt die Frage, ob das stimmt, was du sagst, Ali, was Jäger natürlich immer geltend machen, dass man mit Jagd Bestände regulieren kann, effektiv. Es gibt viele Biologen, die sagen, völliger Unsinn, Natur passt sich da eh an in ihrem Bestand, dass der Jagddruck macht da keinen Unterschied. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da unentschlossen und habe volles Verständnis für die Bauern, die ihre Tiere dort verlieren, für das Problem. Weiß dann, man kann da beispielsweise mehrere Esel auf die Weide stellen, auch ganz großartige Tiere, denn so ein Esel oder gerade zwei Esel zusammen halten quasi jeden Wolf weg. Die geben nicht auf, die vertreiben die Wölfe und so ein Esel und gerade im Doppelpack, da hat kein Wolf eine Chance. Aber nun bin ich auch sicherlich nicht kompetent, den Bauern zu sagen, kauft euch einfach Esel. Über Esel allerdings weiß ich viel, mit denen beschäftige ich mich jede Woche, wobei das den Tieren Unrecht tut. Wie gesagt, absolut großartige Tiere gehören auch zu meinen vielen Lieblingstieren und ich wünsche den Wölfen, dass sie nicht beschossen werden, bei allem Verständnis für die Bauern. Tja, Wölfe und das, was im übertragenen Sinne von ihnen verursacht wird, das ist natürlich wie immer zu Beginn auch dieser Woche unser Thema und es war auch Thema von Uschi von der Lügen und ihrem BlackRock-Freund Fritz, denn die haben sich in jedem Fall eine blutige Nase geholt, wenn nicht noch etwas mehr. Seit langem diskutierten sie darüber, den bösen Russen natürlich endlich dort zu treffen, wo es ihn am wenigsten tut, in Form seines Geldes, das in Europa liegt. Über 200 Milliarden Euro liegen unter anderem in Brüssel fest. Man wollte dieses Geld einziehen, formal juristisch damit einfach schlicht rauben, um es der Ukraine zu geben, damit die es wieder der EU gibt. So war der Gedanke. Nun hat sich dagegen Widerstand formiert, vor allem durch die sogenannten Visegrad-Staaten. Und Milena, nach langer Nachtsitzung trat Uschi von der Lügen in schönster Nazi-Deutsch-Englisch-Manier vor die Kameras und berichtete dort wirklich im Duktus wie in einem amerikanischen Kriegsfilm, dass alles so lief, wie sie sich das vorgestellt hatte, weil sie hat ja von Anfang an immer gesagt, dass die Alternative zum Raub der Russengelder neue Schulden in der Eurozone sind und nun endlich kommen die Eurobonds. Ja, Hackenschlag der Freude, oder?
Ja, also soweit ich weiß, hat Uschi von der Leyen das nie so gesagt. Also sie hat gar keinen Plan B gehabt, ja. Und Merz auch nicht. Also der Kanzler hat mal wieder so viel Weitsicht wie ein Maulwurf in der Sonne bewiesen. Ja, also ich meine, krachend gescheitert. Der hat sich ja auch in Sachen Raub russischer Gelder unnötigerweise, finde ich, dermaßen aus dem Fenster gelehnt, ja, ohne überhaupt zu beachten, dass viele Länder nicht mitspielen. Auch die Belgier, ja, die Belgier waren völlig unwichtig, da liegt das Geld, ja. Und das ist schon ziemlich dumm. Und es ist schon sehr witzig, wie er jetzt versucht, dass dieses Desaster als Sieg zu verkaufen, ja. Und alle Altmedien machen mit, schlagen die Hacken zusammen und rufen Kompromiss.
Genau, also, das wollten wir.
Ja, das ist so verrückt. Ich meine, das läuft so. Der DPA schreibt, es hat einen Kompromiss gegeben, möglicherweise diktiert von einem EU-Beamten. Das weiß ich aber nicht, ja. So, alle Nachrichtenredakteure lesen DPA und singen den Song mit. Ja, also schreiben alle Kompromiss und deswegen hört ihr überall Kompromiss. Das ist natürlich Blödsinn. Merz wollte die eingefrorenen russischen Gelder für die Finanzierung der Ukraine benutzen und das war der Plan. Und jetzt nimmt die EU Schulden von 90 Milliarden auf, um sie in diesen sinnlosen Abnutzungskrieg zu versenken. Ja, das ist ein zinsloser Kredit für die Ukraine. Und dann kommt die größte Lüge, als Sicherheit soll dieses russische Geld dienen, das eingefrorene. Das ist natürlich Quatsch. Also ich denke nicht, dass man fremdes Geld gegen den Willen des Eigentümers als Sicherheit benutzen kann. Und ich finde, Beatrix von Storch hat es auf den Punkt gebracht mit dem Satz, selbst wenn mein Nachbar ein Bankräuber ist, kann ich keinen Kredit auf sein Haus aufnehmen. Ja? Also, die Wahrheit ist, der Steuerzahler birgt noch mehr Schulden auf deutschen Schultern. Ja? Ja. Also mehr ist das nicht, aber ich meine, März diese Woche. Es war ja auch so toll, wie er sich als großer Gastgeber des Berlin-Gipfels zwischen USA und Ukraine feiern ließ, ja. Also in Berlin, da wurden die großen Verhandlungen gemacht und Merz hat sie begrüßt. Ja, aber in Wahrheit hat der Kanzler kurz den Grüß-August gemacht für die Verhandler von USA und Ukraine. Und dann hat er sich aus dem Raum geschlichen. Ja, ja. Der hat sogar das Kanzleramt verlassen, bevor die fertig waren. Ja? Und auch in Brüssel, so munkeln es Diplomaten, nimmt den Merz keiner so richtig ernst.
Was?
Ja, und das ewige Dilemma, er wird mit Merkel verglichen und verliert. Also, ja.
Ja, das ist schon heftig. Also in der Welt sagte dann dieser BlackRock Fritz, der kleinste Kanzler aller Zeiten, der wirklich noch Merkel untertrifft. Das muss man erstmal schaffen. Ich sehe Olaf Scholz schon zu Hause sitzen, so breit grinsen. Wenn der keine Ohren hätte, der würde jetzt im Kreis grinsen, weil ich meine doch, dass ein noch mieserer Kanzler ihm nachfolgt. Das hätte er nicht gedacht, war auch unwahrscheinlich. Besagter jedenfalls hat in der Welt erklärt, oder die Welt zitiert ihn, wir gehen sozusagen ins Obligo, sagte also Fritz BlackRock. Damit werden aber die nationalen Haushalte nicht belastet, sondern das geht alles über die EU, das betonte Merz. Ja, genau, also nicht wir zahlen, sondern der Staat, haben wir also nichts mit zu tun. Aber auch diese werde letztlich nicht belastet, so Merz weiter. Dieses Darlehen wird eben besichert durch die russischen Vermögenswerte und auch über die russischen Vermögenswerte zurückgezahlt. Ja, Ali, alles gut. Also du musst kein Stück Angst haben, irgendwie um Geld aus Deutschland. Das wird alles am Ende der Russe freiwillig als Reparation zahlen.
Naja, ich will noch einmal einwerfen, dass ungefähr 100 Milliarden Euro Vermögen von europäischer Seite in Russland noch vorhanden sind. Darauf hat ja Putin dann auch Zugriff.
Bis zu 200 übrigens.
Bis zu 200.
Passt ja, kann man aufrechnen.
Und bei diesem EU-Treffen hat ja jedes Land bekommen, was sie wollten, außer Deutschland. Deutschland ist jetzt der Zahlmeister und muss die Wünsche dieser anderen Länder ja bezahlen. Beziehungsweise die Generation von Kindern, die nach uns kommen werden.
Ja,
so ist. Ja, und wer es richtig schlau gemacht hat, waren ja Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die haben ja nur unter der Prämisse zugestimmt, dass sie nicht bürgen. Hm. Also die sind raus aus den 90 Milliarden Schulden und denken sich... Ja, macht mal schön.
Ja. Orban hat betont, dass das die Visegrad-Staaten wieder ordentlich zusammengeführt hat. Das habe sie geradezu reaktiviert, hat er in einer Erklärung danach abgegeben. Und hat auch erklärt, man sei gerade noch mal daran vorbeigeschrammt, dass die EU zum Kriegspartner oder zur Kriegspartei werde durch diesen Beschluss, durch den Raub der Gelder. Das sei ein knappes Ergebnis gewesen. Kein Grund zum Feiern, aber eben das Schlimmste sei verhindert worden. Die Firma Euroclear übrigens, also das wäre dann die belgische Geldtransferfirma, von der 185 Milliarden Russlandvermögen hätten beschlagnahmt werden müssen. Die hat jetzt von der Ratingagentur Fitch schon mal im Voraus eine Warnung bekommen. Sie würde jetzt runtergeratet werden angesichts der laufenden Diskussionen um sie. Also auch aus der Richtung eine klare Ansage. Der Kanzler, also besagter Merkel-Nachfolger Milena, hat ja weitergemacht, denn er hat ja sich trotz all seiner Leere in der Hose, also seines schwarzen Loches eigentlich, was er da so hat im Schritt, weiter in die Brust geworfen, die nicht vorhanden, und hat erklärt, dass er dem Russen jetzt auch mal persönlich eine, also natürlich mit toten deutschen Soldaten einen Scheitel ziehen wird. Wörtlich sagte er demnach laut Bild, im Rahmen dieser Zusage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine könne man zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone zwischen den Kriegsparteien absichern. Das hieße, um die verabredeten Sicherheitsgarantien einzuhalten, müssten Bundeswehrsoldaten auf russische Angriffe militärisch reagieren, also kämpfen. Der Kanzler wörtlich, wir würden auch entsprechende russische Übergriffe und Angriffe erwidern. Tja,
hurra. Ja, das ist dummes Zeug und Gratismut, weil es ist vollkommen klar, das haben die Russen bereits gesagt, sie würden keine EU-Truppen dort dulden, also auch keine deutschen Bundeswehrsoldaten. Also es wird hier, der Kanzler geriert sich hier als Kriegsmann, jetzt muss man sich mal vorstellen, Friedrich Merz im Krieg. Also ich meine, nicht mal der kleine Napoleon. Also nein. Ja, es ist eigentlich unvorstellbar.
Wenn mir nichts mehr einfällt, dann ist es
mir fällt nichts mehr ein.
Ja, Ali, was soll man dazu auch noch sagen? Es machen zumindest, kann man sagen, kommt Unterstützungsfeuer von der Insel aus dem Reiche des totalitären Keir Starmer, ist zumindest eine kleine Enteignung im Laufen. Euronews berichtet, Großbritannien zwingt Abramowitsch, seine Chelsea-Gelder für die Ukraine freizugeben. Das Vereinigte Königreich hat eine Genehmigung für die Überweisung von 2,8 Milliarden Euro aus dem Verkauf des FC Chelsea an Roman Abramowitsch für humanitäre Zwecke in die Ukraine erteilt und den russischen Oligarchen gewarnt, dass ihm rechtliche Schritte drohen, wenn er sich dagegen wehrt. Das erklärte Premierminister Keir Starmer. Also um das nochmal auseinanderzudröseln. Der russische Oligarch Abramowitsch hat dieses Geld bekommen für FC Chelsea und ist, weil er gezwungen wurde, den Verein zu verkaufen, weil er schließlich Russe ist und damit aus dem Reich des Bösen kommt. Und jetzt wird ihm mitgeteilt, er muss jetzt akzeptieren, dass dieses Geld, was er durch den erzwungenen Verkauf bekam, muss jetzt an die Ukraine gehen, sonst hätte er Rechtsfolgen. Ja, das ist, so funktioniert Demokratie und Rechtsstaat.
Ja, das ist staatlicher Raub. Also anders kann man es ja gar nicht beziffern. England ist da sowieso so tief mittlerweile drin, also da kann man ja auch nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ja, das ist, die Zahlen unterstreichen das. Die Anzahl der Rechtsverfahren wegen Hate Speech und irgendwelche politischen Dinge in Großbritannien liegt sogar noch weit vor Deutschland. Aber wir holen auf, in jeder Hinsicht.
Ja, Bundesentwicklungs- es ist doch schon, ja, Entschuldigung.
Nein, du.
Na, es ist so, wie so alles fällt, wie so alle Tabus fallen, wie so alle Schranken fallen, ja. Also ich frage mich, wo wir im halben Jahr sind, ja. Also wenn jetzt schon einfach mal irgendwelchen Leuten die Kohle weggenommen wird, also ich weiß nicht.
Tja.
Ich sehe wenig überbordende Intelligenz.
Das ist ja meine Güte. Also weihnachtliche Diplomatie und Zurückhaltung von Frau Preradovic. Aber wie gesagt, wir sind dabei aufzuholen, wollte ich gerade sagen, Bundesentwicklungsministerin Alabi Radovan, eine in Moskau geborene Moslem-Aktivistin im Amt einer deutschen Ministerin, die ansonsten sich für Islamangelegenheiten in Deutschland einsetzt, die hat jetzt mitgeteilt, sie will der Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf deren Energieinfrastruktur jetzt mal fix noch 70 Millionen Euro zumindest aus Deutschland überweisen. Ganz an dem Paket vorbei, was jetzt gerade zu Weihnachten verschickt wurde. Die Deutschen müssen also ohnehin nebenbei noch ein bisschen zahlen. Das nur so als kleiner Sonderzuschuss. Und derweil schreibt der Ökonom Jeffrey Sachs, ein recht bekannter Mann und Professor seines Zeichens, an Fritz Merz einen offenen Brief, den die Berliner Zeitung abdruckte. Ich weiß nicht, ob ihr den beide gelesen habt, diesen offenen Brief oder den Abdruck. Darin macht er Herrn Merz gewisse Geschichtsvorgänge nochmal deutlich und erklärt als nicht gerade unbedingt Sprachrohr Putins, dass Friedensverhandlungen anders funktionieren, als dass man den Parteien dort androht, sie selber anzugreifen, und wirft ihm Geschichtsvergessenheit vor. Also interessanter Brief, Ali. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, aber durchaus sehr, sehr, sehr ausführlich, sehr ausgewogen und weist halt Herrn Merz darauf hin, dass die russische Sicht als einseitig aggressiv und pur bösartig abzutun nicht der Weg sein kann.
Ja, das wird der Merz aber auch gar nicht wahrnehmen, weil er ist so in seinem eigenen Film drin, die mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das wird dort nicht ankommen.
Ja.
Da sehe ich gar keine Hoffnung. Es ist gut, dass es jemand anspricht und ihn auch auf diese Dinge hinweist, aber solange der Empfänger nicht an ist, wird auch nichts drauf passieren.
Ich meine, es ist die Frage, ob das nicht alles so geplant ist und der Film. Also ich habe einen O-Ton von Orban diese Woche gehört, wo Orban sagt, also er ist sich sicher, 2030 will die EU in den Krieg mit Russland ziehen. Mhm. Das gäbe es auch schriftlich. Er wäre dabei gewesen, als das beschlossen wurde. Da habe ich mir schon gedacht, hey, wow, also bis spätestens 2030 wollen die tatsächlich in den Krieg gehen und haben das beschlossen und schriftlich hinterlegt, sagt Orban. Ich habe jetzt keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ich weiß es nicht.
Nö, sagen Sie ja auch selber im Prinzip indirekt immer wieder, dass wir uns spätestens bis 2030 alle darauf vorbereiten müssen, dass es dann soweit ist. Und
naja, aber Sie sagen ja im Grunde, dass uns dann der böse Russe angreift. Aber das, was Orban sagt, ist etwas anderes.
Sei doch nicht so naiv. Also ich bitte dich, natürlich wird der böse Russe uns angreifen. Das wird so laufen.
Natürlich, und dann wird so ab 4:45 zurückgeschossen.
Ja, doch,
nein, aber ich bin ja nicht ganz alleine. Ich versuche es, wir haben ja auch noch Zuhörer. Wir versuchen ja hier auch vieles, ne? So, na gut.
Aber genauso wird es sein, ja. Das natürlich, irgendwann wird, Entschuldigung, Ali, ich glaube, ich meine dich vernommen zu haben.
Ja, aber mit welcher Armee will die EU das denn machen? Also mit unserer Armee, die nicht vorhanden ist? Also wie soll das gehen? Wir haben keine Waffen, wir haben keine Munition, wir haben nichts. Also
wir haben doch
was will man diesen... Ja, genau, genau. Transgender an die Front.
Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob ihr die kanadische Generalstabschefin gesehen habt. Die kursiert zurzeit auf X. Kanadas Militär wird von einer Generälin geführt. Eine Dame, die vor laufender Kamera weint, wenn sie in Uniform, wenn sie erklärt, dass sie sich entschuldigen muss bei den ganzen vielen Mitgliedern ihrer Verteidigungscommunity, die wegen Rassismus irgendwie sich schlecht fühlen. Und erklärt, ja, wirklich. Und erklärt dann, Kanada sei kriegsbereit. Ich stelle mir vor, wie die bösen Kanada-Feinde vor Lachen nicht in den Schlaf kommen, wenn sie sich das anschauen. Ja, aber die EU meint es ernst. Das hat jetzt dieser Tage auch ein Mann erfahren, der damit wohl nicht gerechnet hat. Milena, ein Interviewgast von dir, der kurzerhand auf die EU-Sanktionsliste wegen Putin-Propaganda gesetzt wurde. Die Rede ist von einem ehemaligen Oberst der Schweizer Armee, Jacques Bot, der für den Schweizer Geheimdienst arbeitete und verschiedene Instanzen der Schweizer Regierung als Analyst. Und immer wieder Bücher schrieb über diesen Ukraine-Russland-Konflikt und dem wurde jetzt vorgeworfen, damit einfach nur Propaganda begangen zu haben. Der wohnt in Belgien, weil da arbeitete er zuletzt und ist nun, ja, ähnlich wie Thomas Röber oder Alina Lipp, eine Persona non grata.
Genau. Und besonders krass, wie begeistert die deutsche Regierung diesen Sanktionen zugestimmt hat, ja. Und die will noch mehr, ne? Wer sich dahin begibt, der muss sich damit, ne? Der wird dann auch sanktioniert. Das hat so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in der Bundespressekonferenz auf Frage von Florian Warwick gesagt, ja. Und das Verrückte, der Vorwurf, Bo würde Verschwörungstheorien verbreiten, das ist ja schlicht unwahr. Es gibt, also Bo hat auch bei mir im Interview den ehemaligen Zelensky-Berater Arestowitsch zitiert. Der hat 2019 gesagt... Der ist
wirklich so, Entschuldigung, Arestowitsch.
Ja, ich glaube schon. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ist der Preis für unseren NATO-Beitritt ein großer Krieg mit Russland. So, das hat er und auch, also das hat Bo zitiert und auch noch weitere Sachen aus dem Interview mit Arestowitsch. So, er hat jetzt nie gesagt, oh, die Ukraine will das und das. Also er hat nie persönlich gesagt, dass das jetzt so seine Meinung ist, ja. Er ist wirklich, ich habe auch seine Bücher gelesen, also auch in Vorbereitung für mein Interview. Jacques Bo ist auf keiner Seite, ja. Er ist Analyst, ein großartiger Analyst. Der war bei der EU, der war bei der NATO, der war in der Ukraine, im Schweizer Geheimdienst. Und das ist das Problem für ihn. Er ist ein echter Mann vom Fach und man ist halt geneigt, ihm zu glauben. Und das Gleiche ist ja bei Corona zum Beispiel mit Professor Hockerts passiert. Der kannte sich auch so gut aus, dass er unbedingt mundtot gemacht werden musste. Ja, und ich war ja ganz gespannt, wie die Schweiz sich äußert. Ich meine, immerhin ist Bo ein verdienter Schweizer. Und ich glaube, so ganz offiziell haben sie noch nichts gesagt. Aber das Justizdepartement scheint diese doch sehr willkürliche Sanktionierung von Schweizer Staatsbürgern super zu finden. Da gibt es einen Jurist im Bundesamt für Justiz, Marc Schinzel, und der schreibt auf X, Jacques Bo ist ein übler Verschwörungstheoretiker, der Täter-Opfer-Umkehr betreibt und wider jedes besseren Wissens behauptet, die Ukraine haben den Angriffskrieg, den Russland gegen sie führt, selbst herbeigeführt. Bo ist ein Sprachrohr Putins. Okay, er wiederholt diese Lüge, diesen falschen Vorwurf gegen Bo. Das ist die einzige Schweizer Reaktion, von der ich irgendwas gesehen habe. Also wir rekapitulieren noch kurz. Ohne Gerichtsprozess enteignet. Sie wollen ihm ja alles Geld wegnehmen. Und das aufgrund nachweislich falscher Vorwürfe. Kein Problem. Wunderbar. Willkommen in der EU.
Ja gut, das kennen wir ja eigentlich schon so, wenn man sich das überlegt. Tatsächlich sind die...
Ein toller Mann.
Ja, tatsächlich sind die Reaktionen in der Schweiz auch noch mehrere und sie sind ähnlich peinlich, auf Bundesebene zumindest. Denn auch die anderen Abteilungen, für die er früher gearbeitet hat, vom Geheimdienst über das Außenamt, äußern sich leider ähnlich bis distanzierend als ein Privatmann, mit dem man nichts zu tun habe. Die Schweizer Weltwoche trägt diese Reaktion zusammen. Und dazu muss man zur Einordnung wissen, dass in der Schweiz natürlich ein sehr starker Unterschied herrscht zwischen der Bundesebene in Bern und der kantonalen Ebene in den Regionen, dass also diese Bundesebene eher EU-nah ist, auch vielfach in ihrer exekutiven Ausprägung. Da ist man ja sehr darauf bedacht, irgendwie Ursula von der Leyen einzuladen und die EU-bilateralen Verträge irgendwie voranzubringen. Da möchte man ja auch, dass die Schweiz faktisch ja der EU beitritt ohne dass sie formal Mitglied wird, während in der breiten Fläche der Bevölkerung die EU-Kritik deutlich vorherrscht. Und ja, wer da mehr über diese Spaltung und die Reaktion wissen will, der findet in der Weltwoche einen entsprechenden Artikel dazu. Tatsächlich ist es in Deutschland ja ähnlich, was den Umgang mit Kritikern angeht. Du hast es schon angerissen, Milena. Das ist ja auch nichts, was uns hier wirklich überrascht, wenn ich mal auf den Stapel der Ermittlungsverfahren schaue, so der auf in meinen Tiefen meines Schreibtisches ist. Dann bin ich auch nicht der Einzige. Und wir haben es ja gerade wieder in Live und in Farbe mit der sogenannten Enquete-Kommission, die großes Kino ist. Dort sitzen ja unter anderem Professor Homburg und einige andere bei der AfD benannte Experten und führen dort immer wieder in mühevoller Kleinarbeit Menschen wie den Massenmörder Jens Spahn vor. Und Spahn, der ja nie zu den hellsten Kerzen auf der Torte gehörte, hat es jetzt geschafft, sich vor dieser Kommission tatsächlich so weit zu entblößen, dass, ja was eigentlich, Martin Schwab, der bekannte Rechtsprofessor, fest ist in einer Erklärung wie folgt zusammen. Rechtliche Einschätzung betreffend der von Jens Spahn gemachten Aussage. Schwab beschreibt, den 2G-Regeln sowie den bereichsbezogenen Impfnachweis und Impfduldungspflichten fehlte nun offenkundig jegliche rechtliche und medizinische Grundlage. Und Jens Spahn als damals zuständiger Gesundheitsminister wusste das. Alle Grundrechtseinschränkungen zum Nachteil von Menschen ohne Covid-Injektion waren demnach verfassungswidrig und insbesondere nicht von einem wie auch immer gearteten Einschätzungsspielraum der Exekutive gedeckt. Schwab schreibt weiter, sämtliche Komplikationen, welche die Injektion nach sich zogen, wurden mindestens von Jens Spahn von Beginn an billigend in Kauf genommen. Das ist die juristische Definition für bedingten Vorsatz. Den Erlass von 2G-Regeln hat Jens Spahn freilich den Länderregierungen und auf Bundesebene der Ampelkoalition überlassen. Es wird herauszuarbeiten sein, inwiefern Spahn gleichwohl auch juristisch für die sogenannten Impfschäden zur Verantwortung gezogen werden kann. Ja, Milena, Überraschung, Überraschung. Jens Spahn ist ein Massenmörder und gehört für den Rest seines Lebens in eine Zelle. Aber ob das jetzt rechtliche Folgen hat, ja, sagt Martin Schwab sehr treffend, ist völlig offen.
Ja, also für mich zeigt diese Frechheit, mit der er ja seine früheren Lügen offenbart hat und behauptet, es sei doch immer klar gewesen, Spritze nützt weder vor Infektion noch böte sie Fremdschutz. Das zeigt ja, wie sicher er sich fühlt. Ja? Ja. Und das wahrscheinlich zu Recht. Es wird ihm nichts passieren. Die Opfer seiner Politik sind ihm völlig egal. Es gibt keine Politikerhaftung. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, das Deutschland hat. Das ist inzwischen, ja. Und also ich glaube, in der Politikerhaftung täten wir uns rein demokratisch gesehen ganz gut. Und dann würden auch solche Lügen, die man dann den Leuten sagt, dass sie sich irgendwas injizieren, wahrscheinlich geahndet. Aber wie gesagt, es wird ihm nichts passieren. Diese Kommission, diese Enquete-Kommission ist sehr interessant, dass es sie überhaupt gibt. Es ist interessant vor allem für Leute aus unserer Blase. Das sind nämlich die einzigen, die dazu Informationen bekommen. Die anderen bekommen die Informationen ja gar nicht. Die sehen es ja gar nicht. Das findet ja alles irgendwie unter Ausschluss der Tagesschau-Schläfer statt. Also insofern alles wie immer.
Ja, ist wohl so, Ali. Kann man zumindest vermuten, denn ja, Spahn sagte ja selbst einmal, er habe Angst, oder er sagte nicht, dass er Angst hat, aber er fürchtete ja, wenn die AfD an die Macht käme, dann sei er der Erste, der, Zitat, vor deren politischen Gerichte gestellt werden würde. Mhm. Wie viel Hoffnung hast du in die Richtung, dass es nach einem Regimewechsel in Deutschland vielleicht tatsächlich endlich mal Strafgerichte für solche Kreaturen wie Jens Spahn gibt?
Also ich hätte da eine sehr große Hoffnung drin. Also das Thema Corona wird ja auch derzeit wieder missbraucht, um irgendwelche Gelder locker zu machen. Ihr habt ja gelesen, in Sachsen-Anhalt erklärt man die Corona-Notlage im Dezember 2025. Und man steht da wirklich einfach nur noch sprachlos da und denkt, wie kann das sein? Also wie dreist können Parteien den Staat plündern? Ja. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr.
Tja, die Antwort heißt CDU, aber SPD, FDP und wie sie alle anderen heißen, machen da ja auch mit. Ist so, tatsächlich hat das gerade in Sachsen-Anhalt mal wieder der Landtag beschlossen.
Zum siebten Mal.
Ja. Ist ja, ich meine, um Mittel aus dem angeblichen Sondervermögen weiter nutzen zu können, muss diese außergewöhnliche Notsituation bestehen. Also wurde sie beschlossen, schreibt Reitschuster. Ich meine, mich wundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mich wundert nur, Ali, dein Optimismus, dass tatsächlich bei einem beispielsweise AfD-Regierungswechsel das kommt, weil derzeit bemüht sich ja die AfD mit diesem Berufsverbrecher Spahn zu koalieren. Also niemand erwähnt überhaupt, dass dieser Mann in Handschellen gehört. Er wird als ganz normaler Politiker behandelt und man tut so, als ob nichts wäre. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass die den dann anklagen, wenn sie denn erstmal rankommen?
Naja, ich meine, die AfD muss im Moment ja Kreide fressen, damit sie sich auch anbiedern kann, weil die SPD ist dauerhaft für die CDU keine Lösung. Sie zieht sie mit in den Strudel. Und ich denke schon, dass die AfD es erstmal ja zurücktreten muss. Also sich kompatibel machen muss zu den derzeitigen Parteien. Und ich denke schon, wenn sie an die Macht kommt, dass dort auch einige Hebel in Bewegung gesetzt werden, was das anbetrifft. Das erwarten auch die Wähler der AfD.
Ja, das...
Also es kommt schon ein bisschen drauf an, wie die AfD an die Macht kommt, wenn sie an die Macht kommt. Kommt sie eventuell in einem Land wie Sachsen-Anhalt? Das war vielleicht gar nicht so clever von der sachsen-anhaltinischen Regierung, schon diese Notlage auszurufen, wenn man bedenkt, dass im September, dass im September dort Wahlen sind. Ja. Und die AfD steht jetzt schon bei 40%. So, das heißt, wenn sie dort eventuell die absolute Mehrheit erreichen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dort, also das, was man im Land machen kann, schon etwas drastischer ausfällt. Aber natürlich ist es, sieht es im Bund jetzt nicht unbedingt danach aus, dass es eine alleinige AfD-Regierung gibt. Das schließe ich jetzt erstmal aus, ja. Aber für Sachsen-Anhalt war das, also für die AfD war es super. Also der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat ja ein Video rausgebracht. Da wäre er fast geplatzt vor Lachen bei diesem Video, ja. Und ich meine, in diesem Corona-Sondertopf, da lauern noch 2 Milliarden, ja, und da wollen die halt alle irgendwie dran. Das wird natürlich nicht für Corona genutzt, was willst du denn da machen? Da werden ja keine Masken gekauft, sondern für Digitalisierung, Tourismus,
Bürokratieabbau, Klimarettung,
Baumaßnahmen in Flüchtlingsheimen, alles, was so anfällt in so einem Land, ja. Und wahrscheinlich auch für Businessflüge oder so. Man weiß, also, ja. Aber es ist ohne Worte, wie dreist das inzwischen so ist. Ne?
Ja, das ist wohl so, Ulrich Siegmund, vor dem hat man ja so Angst derzeit, dass sie neulich versuchten, ihm irgendwie eine Holocaust-Relativierungsdebatte, also Versuch irgendwie anzuhängen, das krachend gescheitert war, auch absolut erbärmlicher Versuch, weil nichts dergleichen im Ansatz irgendwie Tatsache war. Der strahlt tatsächlich wie ein Honigkuchenpferd bei den Zahlen, die er da momentan hat. Es wird dann zu sehen sein, ob er sie realisieren kann. Wir wissen alle, das ist eine politische Binse. Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Aber die Umfragen sehen großartig aus. Nebenan in Thüringen, da darf sich Björn Höcke gerade freuen, denn das Verwaltungsgericht Weimar hat jetzt eine Aussage gemacht zum sogenannten Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer. Wir erinnern uns, das ist ein Mann, dessen einzige Qualifikation darin bestehen könnte, Jude zu sein. Zumindest ist er konvertit und er hat als Jude ohne irgendeinen Berufsabschluss und vor allem ohne einen Abschluss als Jurist das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten dort. Eigentlich ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein solcher Präsident Jurist sein muss. Kramer ist es nicht. Man hat ihn trotzdem dorthin gesetzt. Er bedankt sich für diesen Posten.
Ramelow war das.
Ja. Bodo Linksfaschist Ramelow. Und Kramer bedankt sich regelmäßig für diesen Posten mit politischer Hetze und dem Brechen der Verfassung. Das ist jetzt amtlich und deswegen, wie gesagt, wird sich wohl Björn Höcke freuen. JF berichtet, dass das Verwaltungsgericht Weimar jetzt festgestellt hat, dass Kramer gegen das Neutralitätsgebot verstoßen hatte und nun wird Kramers Rücktritt gefordert von diversen Seiten. Kramer habe mit öffentlichen Äußerungen gegen die AfD unzulässig in den politischen Wettbewerb der Parteien eingegriffen. Ja, Potzblitz. Das Gericht gab damit einem von 3 Klageanträgen des AfD-Landesverbands Thüringen statt. In dem Verfahren wurde die AfD vom Rechtsanwalt Christian Konrad der Kölner Kanzlei Höcker vertreten. Ja, die Kanzlei Höcker ist ja medienrechtlich oft unterwegs und vertritt Ähnliches. Die Frage ist natürlich auch da, was die Folge ist. Ali, du bist ja Optimist. Glaubst du, dass besagter Kramer da jetzt in irgendeiner Weise Probleme mit haben wird? Von Rücktritt mal ganz zu schweigen?
Nein, gar nicht. Das würde ja einen Rattenschwanz hinter sich herziehen, wo auch viele andere mit betroffen wären. Und das wird auf keinen Fall passieren. Er ist für mich der Taliban und den hält man sich dann auch gerne im Vorgarten. Und
ach, du hast gern Talibans im Vorgarten?
Mit so Mützchen auf, ne? So kleiner Taliban, ganz klein, der kleine Taliban.
Ja, Entschuldigung, schaut ihn euch doch mal an.
Ja, du hast recht.
Oh, hey ho, ja. Sind vergnügt und froh.
Das hat ja auch so Weidel neulich gesagt, Ali. Da betreibst du jetzt Bodyshaming-Hetze. Du hast doch selber einen Bart. Moment mal.
Ich habe einen gepflegten Bart. Das ist ein zivilisierten, gepflegten Bart. Das, was er hat, ist was ganz anderes. Und stellt vielleicht auch ein eigenes Biotop dar, aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch sich irgendwie zur Verantwortung ziehen muss, weil, wie gesagt, da hängen noch viele andere mit drin und den wird man so lange halten, wie es nur geht.
Ja, das ist wohl eine sehr realistische Sicht der Dinge, denn wenn der Mann fällt, du sagtest es schon, dann werden Rattenschwarz an Folgen irgendwie dran. Denn die Hetze, die dieser Typ betreibt, und ich meine, das ist ja, man kann ja eigentlich den gegenwärtigen
Amadeo Zustand... Amadeo Antonio Stiftung.
Genau, ja. Da ist er auch noch im Beirat. Und ich meine, das ist die Spitze der Erotik, den Verfassungsbrecher mit diesem Bartbiotop auf den Posten des Verfassungsschutzpräsidenten zu setzen. Also noch nie wurde ein größerer Bock zum Gärtner gemacht, als Stefan, meine Qualifikation ist die richtige Religion, Kramer. Wirklich widerwärtig, ja. So ist es. Wer nicht zum Zuge kam, das ist Frau Brosius-Gersdorf. Und die Dame ist eine unglaublich schlechte Verliererin und erweist ihren Kollegen damit auch einen Bärendienst, dass sie ins Staatsfernsehen ging. Melina, ich bin ganz sicher, du hast es geguckt, weil das ist in einer deiner Lieblingssendungen. Und Frau Brosius-Gersdorf, die ja gegen den Widerstand diverser dann erwachter Christdemokraten nicht zur Verfassungsrichterin gewählt wurde, die hat, sagen wir es mal, nicht gut weggesteckt, dass das so ausging, oder?
Nee. Die hat's wirklich nicht gut weggesteckt. Also unter Applaus von Markus Lanz sagte sie, in so einer Situation, bei so einer Richterwahl, da muss man einfach Fraktionsdisziplin ausüben. Da geht es nicht um Gewissensentscheidungen. Und das war schon irgendwie auch ein Angriff auf unsere liberale Demokratie, zu der es keine Alternative gibt. Und dem wir nicht genug entgegenzusetzen hatten. Ja, also das war eine perfekte Erklärung für unsere Demokratie. Ja, das kann man eigentlich so in Duden schreiben. Und ich frage mich natürlich, warum gibt es geheime Abstimmungen? Also weder Brosius noch Lanz scheinen das verstanden zu haben. Also die finden es komplett normal, dass Abgeordnete Stimmvieh von Regierung und Partei sind. Ja, das steht zwar vollkommen anders im Grundgesetz, aber warum sollte eine künftige Verfassungsrichterin das wohl wissen, ja? Also ich meine, allein deswegen ist es schon gut, dass sie nicht Richterin dort geworden ist, weil ich meine, das Grundgesetz sollte man vielleicht kennen.
Aber das Schöne
sie ist es ja nicht geworden. Aber Lanz war begeistert.
Ja, der schlichtete ja nur Bayern, als sie dann sagte, dass das eine Niederlage unserer Demokratie sei und man das ja da absolut richtig ernickte. Aber das Schöne war doch dieser Gesichtsausdruck und die Physiognomie dieser total verbitterten Frau, oder? Also wenn du jemals eine verbitterte Alte sehen willst, dann musst du ihr Foto so in Wikipedia packen. Die war so böse. Aha.
Aber sie sieht immer so aus, wie sie aus. Also ich habe die noch nie mit offenen Haaren gesehen. Ich meine, mir ist das wurscht, ja. Also, aber sie pflegt da so auch so ein Image, ne? Brille, okay. Also die kühle Juristin und.
Na, kühl war sie ja gerade nicht. Also die war ja überhaupt nicht distanziert. Die war sowas.
Ja, aber das ist trotzdem. Ja, klar. Aber das ist so ihr Image, das sie vor sich herträgt, ne? In ihrem kleinen Kostümchen und mit der Brille und so.
Okay. Na, wer weiß.
Also die versteht es bis heute nicht.
In ihrem Biotop hat es auch gekocht, so viel war sicher, das hat man wirklich gesehen. Aber in der Tat, und so, es geht halt einiges in letzter Zeit nach hinten los. So auch übrigens die Hetzkampagne, die man gegen die Böttcher AG losgetreten hat. Wir erinnern uns dunkel, die Böttcher AG war ja verwickelt in einen Möchtegern-Spenden-Skandal, denn da hat ein Mitglied der Böttcher AG aus der AfD gespendet, einen fast Millionenbetrag. Und dafür ergoss sich dann über die Firma ein Büroartikel Versandhändler aus Thüringen. Da ergoss sich über die Firma eine Hasskampagne, eine Shit-Kampagne, sondergleichen. Und das Ganze hatte jetzt Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Diese Hetzkampagne gegen die Firma Böttcher und den Büromittelversand, die hat richtig Folgen gehabt. Habt ihr es mitbekommen, Elena und Ali?
Nee.
Ja, also die Folge ist, dass die Firma Böttcher einen absoluten Rekordumsatz gefahren hat, über 1 Milliarde Euro. Apollo News schreibt, der AfD-Spendenvorfall lässt diese Böttcher AG ungerührt, was eine absolute Untertreibung ist. Weder Drohung noch linker Protest haben den Großhändler ausgebremst. Nach monatelanger Kritik steigert das Unternehmen seinen Umsatz auf über 1 Milliarde Euro. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr bedeutet das ein Plus von fast 20%. Ich meine, talk about Streisand-Effekt, oder?
Was machen die?
Büroartikel versenden. Da kannst du Bleistifte, Locher bestellen, alles Mögliche. Ja, kostenlose Werbung für die Firma Böttcher AG, die ich hier gerne mal mache in der Gelegenheit.
Notiert. Aber es gibt ja auch Beispiele aus den Staaten, wo Firmen einfach diesen woken Shitstorm überstehen, weil dieser geht ja meistens so 1-2 Wochen. wo er am intensivsten ist. Und wenn du diese Phase überstehst, sind die Angriffe eigentlich dann auch schon längst verbessert.
Und ja, mehr noch, ne? Also dann profitierst du.
Ja, also ich würde mittlerweile auch nur noch bei unwoken Firmen kaufen, die auch zu ihrer Meinung stehen und sich nicht von externen NGOs beeinflussen lassen. Und ja, würde mich freuen, wenn ich da auch ihren Gewinn steigern lassen könnte.
Du, büromarkt-ag.de und schon bist du auf der Seite der Böttcher AG. Ich sag's nochmal, nein,
wir werden nicht... nein, die zur Sicherheit nochmal notiert.
Sie hat nicht dafür gezahlt, sie bekommt es einfach von uns geschenkt. Denn das hat sie mehr als verdient, würde ich mal sagen. Glückwunsch dazu. Es scheint sich offensichtlich auszuzahlen, wenn man schlichtweg zu dem steht, was man so meint und seine eigene Meinung mal ganz kühl vertritt. Mal gucken, wie sich's für die DLRG auszahlt. Denn die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, vielleicht habt ihr das gelesen, die hat eine SPD-Politikerin als Präsidentin bekommen. Schlimm genug für die armen DLRGler. Ich war da auch mal Mitglied. Ich habe da schwimmen gelernt als kleines Kind. Und die haben jetzt beschlossen, dass AfD-Mitglieder nicht mehr gerettet werden. Also nicht so ganz, das haben sie nicht beschlossen. Sie haben beschlossen, als nächstes wird man das gefragt, kurz vorm Raufziehen, ne? Säufst du da gerade, also wenn wir so absaufen, dann bist du bei der AfD, dann Pech. Die dürfen jedenfalls nicht mehr spenden und Mitglied sein. Das will man nicht, weil AfD-Mitglieder stehen gegen den Auftrag der DLRG.
Also die dürfen nicht mehr retten in erster Linie, genau. AfD-Mitglieder.
Ja. Das ist ja der nächste Schritt, ist dann also auch konsequenterweise sie auch wirklich absaufen zu lassen.
Ja, aber das Interessante ist doch, dass der DLRG sich nicht darüber beschwert, dass es in Deutschland immer weniger Schwimmbäder gibt, wo Kinder schwimmen lernen können. Denn die Schwimmbäder hier in Köln werden alle abgerissen, kein Geld da, um sie weiter erhalten zu können. Aber 90 Milliarden für die Ukraine ist mit drin. Das ist ganz wichtig.
Und anderer Topf, Ali. Ganz anderer Topf. Es ist völlig, also das.
Ja, aber du verstehst, was ich meine. Also die sind da an Themen dran, die mit ihren eigenen Problemen überhaupt nichts zu tun haben. Sollen sie doch mal erzählen, warum immer mehr Kinder in Deutschland ertrinken, weil sie nicht schwimmen gelernt haben, weil es einfach die Infrastruktur dafür nicht mehr gibt.
Tja. Richtig. Aber wenn wir darüber Witze machen, so nach dem Motto, haha, wenn du gerettet wirst, musst du erst sagen, bist du AfD-Mitglied oder nicht. Im Grunde hatten wir das alles schon. Ich erinnere mich in der Corona-Zeit, also die ist momentan wieder überall sehr präsent, die Aussagen auch vom Ethikrat, wer sich nicht impfen lässt, soll auch auf keine Beatmung bekommen. Tja. Ja. Also im Grunde ist das dieselbe Nummer. Das ist Bedrohung mit dem Tod. Ja. Naja. Wobei Beatmung bei Corona auch keine gute Idee war, nee. Ne? Aber das im Nachhinein.
Nee. Es ist, liebe Kinder, falls ich vergessen habe, darauf mal wieder hinzuweisen, sowas nennt sich Faschismus, wenn man seinen politischen Gegnern schlichtweg den Tod nicht nur wünscht, sondern auch dafür sorgt, dass er ihn bekommt. So ist das, wenn man Menschen auslöschen möchte, die einem nicht passen. Ja, Faschismus eben. Das können die Deutschen, aber irgendwie, es läuft gerade nicht so gut. Wir hatten das und jetzt zum dritten oder vierten muss natürlich auch die 100 nochmal erwähnt werden, denn der Wokismus, der hat diese Woche harte Schläge eingesteckt. Insbesondere in Form einer Parade lesbischen, ja, Lehrerin, offensichtlich war sie zumindest als solche vorgestellt, der mit ihrer Rasurfrisur die Tränen kamen, als der böse Neger ihr so gar nicht dankbar sein wollte, dass er sie seine Rechte vertritt. Diese Dame erklärte nämlich in gewohnter Selbstherrlichkeit und gerade ermahnend zwei Männern gegenüber da in der Sendung, die jetzt mal zuhören sollen, dass es gar nicht ginge, dass man das Wort Negerkuss verwendet. Das hat sie natürlich nicht verwendet, das Wort, sondern dass man ein Lebensmittel nicht vernennen darf, dass es irgendwen diskriminiert. Sie dozierte vor sich hin und dann schnitt zu einem anwesenden Schwarzen, wer hätte das denken können, dass es Deutsche in Schwarz gibt, der als Jurist völlig ungerührt und tatsächlich kühl erklärte, dass es ihn völlig kalt lässt, wenn er zum Beispiel an Mohrenapotheken vorbeiläuft und mehr noch, dass er nach eigener Recherche feststellte, dass die Benennung als Mohrenapotheke, die häufig vorkommt, sogar ein Akt der besonderen Wertschätzung gegenüber Mohren war, der damals gebräuchliche Begriff, als eben viel Heilkunde und Medikamente aus der Region kamen, in der eben viele Mohren lebten und das deswegen auch völlig in Ordnung sei. Die besagte Paradelesbe fing an zu weinen vor laufender Kamera und konnte gar nicht verstehen, was passiert. Habt ihr dieses wunderschöne Stück Zeitgeschichte gesehen?
Also ich habe mir das angeguckt und ich finde das immer wieder faszinierend, wie irgendwelche weißen Soja-Uschis stellvertretend für andere betroffen sind. und uns dann erklären wollen, ab wann wir zu leiden haben und ab wann Rassismus anfängt, weil sonst ist sie ganz böse betroffen und nicht wir. Weil wir sind ja zu doof. Wir können das selber ja nicht erkennen, wo wir diskriminiert werden. Das ist eigentlich immer ganz putzig. Aber es ist schön, dass sowas auch mal bei der ARD gezeigt wird. Es ist peinlich, es ist aufgenommen und jeder kann sich daran ergötzen, wie es so ist.
Tja, für mich war es ja der Fernsehmoment des Jahres, Milena, muss ich sagen.
Ja, war ein ganz schöner Moment, also ein sehr, sagen wir mal, ein sehr entlarvender Moment. Vor allem hat man diese Herrenmenschen-Mentalität gemerkt, ja, weil so nach dem Motto, die hat ja nicht nur geweint oder so, die hat sich ja in erster Linie, ist die weggegangen, hat Kopf geschüttelt, umgedreht, weggestampft, ja. So nach dem Motto, immer diese bösen Opfer, die sind einfach nicht dankbar, wenn sich eine weiße Deutsche für sie einsetzt. Richtig. Ja, und also sie sieht sich wirklich als Herrenmatch, ja, weil sie ja richtig, weil sie recht hat, weil sie auf der richtigen Seite steht, weil sie Menschen zu Opfern erklärt. Also, und das sind Menschen zweiter Klasse. Wenn du einen anderen einfach zu einem Opfer erklärst, dann ist der nicht mehr auf Augenhöhe mit dir. Ja, also das sind Menschen zweiter Klasse, die sie beschützen muss. Und das ist im Grunde der absolut perfideste Rassismus, den man sich so denken kann.
Das ist so. Dieser White Savior-Syndrom. Das ist einfach, sie ist die Erlöserung für alle, die jetzt betroffen sind davon.
Tja,
und dann aber sie ist die einzige Erlöserin.
Und dann wollen diese blöden Opfer sich nicht von ihr retten lassen. Unglaublich, oder? Der undankbare Neger, der traut sich tatsächlich, sich von der Lehrerin nicht gerettet zu fühlen.
Herrlich. Den hat die wahrscheinlich Onkel Tom genannt hinterher.
Schön.
Also, nur zur Erklärung, das sind dann ja Schwarze, die nicht auf diesem ganzen Wokismus und dieser Identitätspolitik stehen und sich da auch wehren. Das sind alle Onkel Toms, quasi Knechte der Weißen.
Genau, so werden die diffamiert. Ja, wie von Ali lernte ich dafür den schönen Begriff Token. Denn Ali, du bist natürlich auch nur ein Token, das ist völlig klar.
Genau.
Das hatte ja auch schon oft, haben dir das ja Leute gesagt. Deine liebsten Fans, kann man eigentlich sagen, die mittlerweile zunehmend weltweit immer beliebteren Islamisten, die haben in Australien mal wieder eine Marketingaktion gehabt. Diesmal ohne direkte Beihilfe der Polizei Berlin, aber zumindest mit wahrscheinlich ähnlichen Kalibern. Und jetzt wird es wirklich eklig. Die Bild schreibt, ein 10-jähriges Mädchen starb im Kugelhagel von Bondi Beach. Die Schülerin feierte mit etwa 1000 anderen Menschen am 14. Dezember am berühmten Bondi Beach in Australien fröhlich das jüdische Chanukka-Fest, als zwei arabisch-muslimische Attentäter, Vater und Sohn, das Feuer auf die Gemeinde eröffneten. Ärzte kämpften im Krankenhaus um Mathildas Leben vergeblich. Auch 14 weitere Opfer überlebten das Massaker nicht. Es kursieren von dieser Szene schreckliche Videos im Netz. Man sieht ausführlich, wie diese beiden Herren lange auf die Menschenmenge einschießen. Man sieht, wie australische Polizistinnen, wie das so üblich ist, wenn Frauen in Frontfunktionen in solche Situationen kamen, schockstarr nicht reagieren. Es vergehen quälende lange Minuten, bis die beiden dann endlich erschossen werden. Ich glaube, beide Attentäter wurden getötet. Einer auf jeden Fall.
Der eine ist, glaube ich, im Krankenhaus, meine ich.
Er überlebte das Ganze noch, okay. Und im Nachgang, Ali, da ist natürlich der australische Premierminister, ein Mann namens Albanese, der sich mit Social-Media-Verbot für die Jugend bekannt machte und mit Strafverfolgung gegen Menschen, die gegen ihn kritische Memes verbreiten, natürlich bemüht, was zu tun, auf jeden Fall Hass gegen die muslimische Gemeinde schon mal von vornherein abzuwehren. Denn auf gar keinen Fall dürfen jetzt Muslime kritisiert werden für das, was da passierte. Ja, mal gucken, wann es an deutsche Strände kommt, oder?
Naja, ganz interessant ist ja dazu, dass in Berlin der Tag gegen Islamfeindlichkeit ausgerufen werden soll. Das im Schatten zu dem, was in Bondi Beach passiert ist. Ich meine, jeder Politiker, der egal wo, weltweit, nicht gegen den Islamismus vorgeht, nicht gegen Islamisten vorgeht, hat Blut an den Händen. Und dieses Blut können die sich auch nie mehr abwaschen. Und ganz schlimm ist das hier in Deutschland. Also jedes Mal, wenn irgendein Muslim etwas macht, gibt es hier Lichterketten und Demonstrationen und Omas gegen rechts. Aber keiner benennt das wahre Problem, der Islamismus. Und wer Islamismus toleriert, wird Tote ernten. Und das passiert weltweit. Und ich verstehe einfach nicht, wie Regierungen da noch still sein können. Wie viele Menschen werden eigentlich noch geopfert, bis man erkennt, dass diese Religion mit dem Westen oder mit unseren westlichen Lebensweisen nicht kompatibel ist und auch nie sein wird?
Naja, wir müssen schon unterscheiden zwischen Islamisten und normalen Moslems, ja? Also da muss man einfach unterscheiden. Und Gott sei Dank, ich freue mich, dass dieser mutige Held, der dem Attentäter das Gewehr weggenommen hat,
Milena,
wahrscheinlich noch viele Opfer gerettet hat, dass der auch aus dem arabischen Kulturkreis kommt, aus Syrien. Ja, da sehen wir nämlich beides, den islamistischen Terror und einen Mann mit unheimlicher Courage. Ich glaube nicht, dass Moslems, jemand, der zufällig dort so getauft ist, dass das mein Feind ist. Die Islamisten sind es. Ja, also es ist nicht jeder, ich meine, es gibt fundamentale Christen meinetwegen, aber nicht jeder Christ ist auch noch so gläubig. Also ich finde, das Problem sind Islamisten.
Ali? Also wo ziehst du denn da die Grenze?
Naja, die Grenze ziehe ich ganz klar. Also bei solchen Terrortaten ist es ganz klar. Bei Leuten, die die Scharia für Deutschland fordern, ist mir das ganz klar. Bei Leuten, die generell die Scharia fordern, ist mir das klar. Also da kann man schon gucken. Aber jeder normale Moslem, der irgendwo wohnt und zufällig so getauft wurde oder aufgrund der Eltern so ist, diese Religion hat, der ist für mich nicht dabei.
Naja, also ich sehe das schon ein bisschen anders. Ich sehe da nämlich keine Unterschiede. Die Unterschiede werden immer kleiner zwischen, ja. Denn nur in Ländern, wo der Großteil der Muslime besser als ihre Religion ist, indem sie diese barbarischen Vorschriften nicht beachten, funktioniert das. Warum funktioniert das? Weil der Staat zum Beispiel, ob das jetzt die Türkei ist, Aserbaidschan, Turkmenistan, ich rede jetzt von diesen muslimischen Ländern, funktioniert das nur, weil der Staat drakonische Strafen gegen Islamisten hat. Hier in Deutschland, wo Meinungsfreiheit herrscht, wo diese Menschen sich ausleben können, ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus mittlerweile verschwindend. Geh doch mal in irgendeine DITIB-Moschee, wie dort gegen Juden gehetzt wird, gegen die westliche Gesellschaft, gegen die westliche Lebensform und da siehst du überhaupt keinen Unterschied mehr. Und
Aber das sind doch Islamisten.
Nein, da sitzen ganz normale Türken zum Beispiel drinnen, die sich von Islamisten belabern lassen. Das ist wirklich so. Und sie werden immer radikaler. Ja. Und ich rede von den Auslandsmuslimen.
Genau, das ist ein entscheidender Punkt, den wollte ich auch noch einwerfen. Denn ich halte das auch für ganz wichtig und grundsätzlich gebe ich dir recht, Milena. Es geht nicht um eine Diskussion einer religiösen Begründung für irgendwelche Dinge und die Frage, wie falsch oder richtig irgendeine Religion ist. Dein Hinweis auf die Christen, Entschuldigung, schlägt voll gegen dich zurück. Es sei denn, du kannst mir jetzt mal schnell eine Liste von christlich-fundamentalistischen Attentaten geben in letzter Zeit.
Das Kreuzritter.
Ist ein paar, ja, die Kreuzritter. Also gerade gestern, ja, danke.
Da musst du aber hunderte Jahre zurückgehen.
Ja, ich hatte jetzt auch nicht viel Zeit zu recherchieren, Das habe ich jetzt auch vorhin eher als Scherz eingeworfen.
Schon klar.
Kannst du ja nochmal anhören.
Ist ja gut.
Nein, aber
trotzdem,
es geht
warte kurz, lass mich kurz den Punkt noch zu Ende bringen. Was Ali eben sagte, der Auslandsislam, genau der ist es. Also was sie in ihren Steinzeitländern machen, ist ihr Ding. Ob sie da nun irgendwelche Leute kreuzigen oder das nun gerade nicht, aber mit steinigen oder nicht. Aber Tatsache ist doch, und man kriegt es nicht von der Hand zu weisen, in den westlichen Ländern sind die Moslems die Träger der Straßengewalt. Du kannst es nicht wegdiskutieren. Die Zahlen sind übereindeutig. Ja? Der gesamte Zuwachs ist primär arabisch-muslimisch. Das sind arabisch-muslimische Moslems. Also nicht mal die aus asiatischen Ländern. Das ist eine schlichte Tatsache der Zahlen. Und da ist doch vollkommen egal, worin das begründet liegt. Es ist vollkommen egal, ob es da auch welche gibt, die nicht Täter sind. Wir haben eine ganz klare 1:1 Korrelation dieser Zugehörigkeit. Und
ja, aber trotzdem heißt das nicht, dass jeder Moslem so ist.
Nein,
darum geht's mir. Ich will doch überhaupt nichts verharmlosen. Ich sehe das ja auch. Ja. Aber das heißt doch nicht, das, was ihr hier macht, ist das im Grunde ruft das zur Hatz auf alle Moslems auf.
Nein,
so sehe ich das.
Schlichtweg zur Ausweisung von Moslems.
Quatsch, alle Moslems ausweisen, das ist doch vollkommener Blödsinn.
Alle Moslems, aber die sogenannten Migranten, die als solche reingekommen sind seit 2015 und die keinen deutschen Pass haben, ja, alle raus.
Milena, ich spring dir jetzt mal zur Seite. Ich gebe dir recht, man kann das nicht allen Muslimen überstülpen.
Ach, danke.
Aber ich kann die Muslime dafür verachten, dass sie nicht gegen diese Menschen auf die Straße gehen, die ihre Religion mit ihren Taten in den Dreck ziehen. Weil so interessant scheint für diese Muslime ja ihre Religion nicht zu sein, wenn sie dafür nicht demonstrieren gehen. Und solange säkularen oder normalen Muslime nicht auf die Straße gehen, diese Leute aus den Moscheen treiben und sagen, ihr habt mit dem Islam nichts zu tun, werden diese Menschen gedanklich in einen Topf geworfen. So funktioniert halt nun mal der Menschen. So entstehen Vorurteile.
Wer geht denn schon alles auf Demonstrieren? Also ich meine, auch die Deutschen sind extrem demonstrierfaul, möchte ich mal behaupten.
Naja, ja. Wenn hier irgendein muslimischer Anschlag war, gehen sehr viele Deutsche auf die Straße demonstrieren gegen rechts.
Demos gegen rechts.
Ja, das sind die organisierten Demos, aber gegen den Wirtschaftsabsturz, gegen die Politik der Regierung, nichts. Die schlafen alle schön vor sich hin, ja. Und also ja, also man kann nicht jemanden, weil er nicht demonstrieren geht, quasi zum Islamisten machen. Das geht nicht.
Demo ist ein schönes Stichwort, Melina. Apollo News berichtet zum Beispiel nach diesem Sydney-Attentat. Da kommt Erich Uden,
Das habe ich zu mir gesagt.
Ach so, okay, gut. Erik Uden, jedenfalls Mitglied im Landesvorstand der Linkspartei Niedersachsen, hat das Ding kommentiert mit "Nie wieder" heißt Yalla Yalla Intifada. Das seine Reaktion auf den Mord in Australien. Er ruft also zur weiteren Intifada auf, also zum Kampf gegen die Eroberer und die Ungläubigen. Und auch in Amsterdam kam es zur öffentlichen Meinungsbekundung. Da gab es eine Eskalation. Hunderte Anti-Israel-Demonstranten randalierten gegen eine Chanukka-Feier in Amsterdam. Rauchbomben wurden gezündet und Gebäude mit Farbe beschmiert. Insgesamt 22 Festnahmen. Und in Berlin, Ali sagte es schon, da hat der Senat einen neuen Gedenktag ausgerufen. Der 15. März soll künftig offiziell an die Benachteiligung von Muslimen erinnern. Sie würden diskriminiert und verdächtigt, gewalttätig und demokratiefeindlich zu sein. Den neuen Gedenktag hat die SPD durchgesetzt, dort namentlich der Fraktionsvorsitzende der Palästinenser Rahit Saleh und die türkischstämmige Kansel Kiziltepe. Die CDU im Abgeordnetenhaus stimmte zu, außerdem alle anderen Parteien mit Ausnahme der AfD.
Ja, wobei, da fand ich einen Satz besonders interessant. Der Senat muss nun an jedem 15. März verstärkt das Gespräch mit Berliner Moscheengemeinden suchen. Und jetzt kommt's. Zivilgesellschaftliche Organisationen sollen Geld bekommen, wenn sie mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit auf das Thema Islamfeindlichkeit aufmerksam machen. Es geht hier darum, NGOs zu finanzieren.
Nein.
Ja. Das ist so krass.
Ja, so ist es.
Genauso. Also ich muss sagen, Islamophobie ist für mich ein Menschenrecht, wie Religionskritik allgemein ein Menschenrecht ist. Auch Islamfeindlichkeit ist ein Menschenrecht. Wenn man zum Beispiel, wie ich, mehrfach vom Hass des Islams betroffen ist, wenn eine Religion zum Mord von mir mehrfach auffordert, bloß weil ich das bin, was ich bin, dann ist Islamfeindlichkeit doch angebracht. Oder soll man sich dem einfach fügen?
Ich würde ganz kurz da reingrätschen. Ich glaube nicht, dass eine Religion zum Mord an dir aufgefordert hat, sondern ich tippe mal, dass es bestimmte Leute waren, die dieser Religion angehören. Kann das sein?
Also wenn in ihrer Anleitung, dem Koran, exakt drinne steht, dass Apostaten getötet gehören, dann ist das ihre Religion, weil zum Unterschied zur Bibel ist der Koran das Wort Gottes. Es ist die Religion, die reinste Form der Religion.
Ja, aber die meisten Muslime interpretieren das jetzt nicht so, dass man jeden Ungläubigen dazu umbringen muss.
Ja, ne? Ich habe dir ja gesagt, die meisten Muslime sind besser als ihre Religion, weil sie diese barbarischen Suren einfach ignorieren. Aber man sollte das alles auch nicht immer verweichlichen.
Ja, das könnte man so sehen.
Also das ist halt so.
Und jemand, der das tatsächlich nicht tut, ist bekanntermaßen Donald Trump. Der US-Präsident hat am 16. Dezember 2025 nun eine neue Proklamation herausgegeben. Das Außenamt teilte sie im Netz mit. Und eine lange Liste von Ländern, aus denen eben gar keine sogenannten Migranten mehr akzeptiert werden. Unter anderem auch Syrien oder Afghanistan, aus denen Deutschland sich ja immer weiter neue Invasoren importiert. Eine sehr lange Liste von Menschen, die aufgrund einfach der statistisch eindeutigen Korrelationen schlichtweg niemand mehr in die USA kommen soll. So kann es eben auch gehen. Ja.
Naja, er hat dann quasi den gesamten globalen Süden, also alle ärmeren Länder, hat er auf diese Liste getan. Kann man, glaube ich, fast so sagen. Kann man machen. Ich bin kein Fan davon, der halben Welt pauschal zu verbieten, ein Land einzureisen. Für mich ist das im Grunde Eskalation von der anderen Seite. Genauso wie es absurd ist, jeden einfach ohne Pass ins Land zu lassen und zu alimentieren, ja. Genauso falsch finde ich das jetzt, jeden Bürger eines anderen Landes eines armen Landes auszusperren. Also man kann da vielleicht anders arbeiten, Visabedingungen verschärfen, genauer hinschauen und so weiter. Also, ist ein typischer Trump.
Das ist wohl klar, Ali.
Es gibt ja auch noch eine andere Sache, auf die ich hinweisen wollte, weil in Deutschland ja immer wieder gesagt wird, man kann die syrischen Flüchtlinge nicht zurück schicken. Die Türkei hat 500.000 Syrer wieder zurückgeschickt und eine 210 Kilometer lange Mauer zu Syrien gebaut. Jetzt versuchen die ganzen Syrer wieder in die Türkei zu kommen, scheitern aber an dieser Mauer. Sie scheitern aber auch dran, dass die türkische Armee Schussbefehl hat. Wie würde man das hier in Deutschland interpretieren?
Das wäre der Weltuntergang, selbstverständlich. Und ein weiterer Beweis dafür, dass Remigration machbar und gut ist. Ja, aber ich glaube ja auch wirklich, dass man kann es vollkommen unspektakulär abziehen. Da gebe ich Martin Sellner vollkommen recht. Remigration funktioniert ganz einfach durch Einstellung der Geldzahlung für diese Damen und Herren und Aufgeben des Werbeaufwandes, den man ja betreibt in ihren Heimatländern, um sie in ihrer Heimatsprache anzuwerben, nach Deutschland zu kommen. Also das ganze Verweisen auf irgendwelche drakonischen Maßnahmen, auf Waffen, auf Gewalt, auf Zwang, das ist Ablenkung und das dient nur der Stimmungsmache. Man muss schlichtweg die Anreize abschaffen. Fertig. Ja, aber will ja keiner, bis auf Donald Trump vielleicht. Und der hat ja wieder so einiges Trump-typisches dieser Woche getan. Unter anderem verklagt er jetzt die BBC auf sage und schreibe 8,5 Milliarden Euro wegen Rufschädigung. Diverse Twitter-Kommentatoren haben schon darauf hingewiesen, dass der deutsche Staatsfunk ja deutlich härter war, was Trump angeht, und ihm nahegelegt, das auch in Deutschland zu machen. Mal gucken, was da kommt. In Britannien jedenfalls ist man durchaus ein bisschen nervös, weil 8,5 Milliarden Euro, das wäre schon ein Schlag. Ich bin auch da sehr pessimistisch, dass irgendwas bei rauskommt. Das ist, Milena, aus meiner Sicht wirklich ein typischer Trump, der wahrscheinlich verpufft, oder?
Keine Ahnung. Also immerhin Florida, da wo die Klage rauskommt, das ist Republikanerland, ja. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Zeichen, so eine Warnschuss. Ich glaube auch nicht, dass er mit 10 Milliarden rechnet, ja. Aber es ist so ein Warnschuss, weil im Grunde haben die Öffentlich-Rechtlichen schon beim ersten Wahlkampf von Donald Trump nachweislich unglaublich viel manipuliert. Ja? Also gelogen, Tatsachen verdreht. Ich nehme mal an, dass Elmar Thewissen, also der ZDF-Propagandist, jetzt in Washington sitzt und Schnappatmung kriegt und denkt, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich bin doch eigentlich dafür da, den Trump zu bashen. Aber mein Trump der Woche, den muss ich kurz loswerden. Mhm. Mein Trump der Woche sind eigentlich die Gedenktafeln unter den Präsidenten. Also er hat jetzt Gedenktafeln unter den Bildern von US-Präsidenten im Weißen Haus anbringen lassen. Und die meisten sind nicht sehr nett, ja. Er hat auch selber mitgeschrieben, heißt es, ja. Und am schlechtesten kommt natürlich Joe Biden weg. Da hängt ja auch nicht das Bild von Joe Biden, wir wissen, sondern das des Unterschriftenautomaten. Und Biden hat sogar zwei Gedenktafeln bekommen. So, da steht: Sleepy Joe Biden war bei weitem der schlechteste Präsident in der amerikanischen Geschichte. Er trat sein Amt infolge der korruptesten Wahl an, die die Vereinigten Staaten je gesehen haben. Unter Biden kam es zu einer Reihe beispielloser Katastrophen, die unsere Nation an den Rand der Zerstörung brachten. Aber trotz allem wurde Präsident Trump mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt, um Amerika zu retten. Also White House Daily.
Nein.
White House Daily ist die beste Soap ever. Ja? Und Das ist so schön, dass er alles so offen macht. Das ist im Grunde, sehen wir das auch in Venezuela. Ja? Also in Venezuela, die Venezuela-Politik der Amerikaner ist für mich im Grunde wirklich alte amerikanische Schule. Regime-Change für die Interessen der USA.
Ja.
Also ich bin sicher kein Fan von Maduro, aber das erinnert mich an Chile und Allende, an Guatemala. Und der einzige Unterschied, und das macht es so interessant, der Trump sagt es ganz offen. Das ist der transparenteste US-Präsident aller Zeiten. Im Guten wie im Schlechten. Und wer ihm zuhört, der lernt Politik zu verstehen. Auch Geopolitik. Hochspannend.
Ja, in der Tat. Er ist auch so offen korrupt, wie er auch ist, mit seiner Familie, die in alle möglichen Wirtschaftspositionen stammt. So ist er auch mit Venezuela. Er hat jetzt schlichtweg das venezuelanische, die Regierungstruppe zur ausländischen Terrororganisation erklärt und mit der US Navy und dem Militär, auf das er nochmal hinweist, das stärkste Militär der Welt, Venezuela abgeriegelt, Flugverbotszonen verhängt und sie zur See isoliert. Ja, man möchte das stürzen, und ein Schelm, wer glaubt, dass das irgendwie mit den gigantischen Ölvorkommen und dem Reichtum zu tun haben könnte. Es geht natürlich nur um den Drogenhandel, den er damit eindämmen möchte. Ja, ist klar. Er geht ähnlich deutlich ja auch gegen die EU vor. Ein weiterer Punkt, der Uschi von der Lügen dieser Tage sauer aufstößen dürfte. Der US-Handelsbeauftragte hat auf X eine Liste von deutschen und europäischen Firmen veröffentlicht. DHL, SAP, Siemens, Spotify, Accenture, Amadeus, Capgemini und Publicis, die, Zitat, noch einen freien und ungehinderten Zugang zum US-Markt hätten und Konsumenten in den Vereinigten Staaten. Das im Kontext der, wie Sie meinen, Drangsalierungs- und unzulässigen Maßnahmen gegen US-Dienste wie X. Denn bekanntermaßen wollte die EU oder will die EU von X ja ein hohes Strafgeld haben. Da, Milena, sieht es ziemlich direkt nach einem klaren Handelskrieg aus, den die USA da vorbereiten, oder?
Ja, ich weiß auch, auf welcher Seite ich stehe. Also XXX hat ja die Geschäftsbedingungen geändert und da steht jetzt, danke an Henning Rosenbusch, der das öffentlich gemacht hat, wir haben unsere Bedingungen aktualisiert, um zu erläutern, dass wir an einigen Orten, zum Beispiel in der EU und im Vereinigten Königreich, nicht nur illegale Inhalte entfernen müssen, sondern auch Inhalte, die nach den örtlichen Gesetzen als schädlich oder unsicher gelten. Das hat man früher höchstens im Zusammenhang mit China gelesen.
Was für Inhalte könnten die meinen? Habt ihr irgendwie eine Ahnung?
Also ich merke schon, also Follower werden mir ununterbrochen entfolgt, meine Reichweite wird eingeschränkt, das geht ja vielen so. Also dieser DSA ist wirklich ein faschistisches Tool.
Also meine Reichweite ist auch sehr eingebrochen mittlerweile. Also man merkt das auch täglich und es kommen auch viele auf mich zu und sagen, Ali, deine Tweets sehe ich überhaupt gar nicht mehr bei mir in der Timeline. Genau. Und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert. Ob ich Follower verliere, weiß ich nicht. Das bleibt die ganze Zeit eher konstant.
Das ist deutlich zu merken, auch bei Telegram zum Beispiel übrigens. Wenn man sich da vergleicht, so mit mit anderen größeren Kanalbetreibern, ist schon erstaunlich, wie das Wachstum völlig stagniert und durch die Bank weg eigentlich bei allen. Das ansonsten recht konsequente und so ganz langsames Aberodieren der bisherigen, weil Telegram auch Suchbands kräftig implementiert. Ja, du sagtest, Melina, Entschuldigung.
Das
war Ali, ja.
Da muss ich dir recht geben. Also ich verliere zwar keine Follower mehr, aber ich stagniere mittlerweile seit 2-3 Monaten. Ja, immer bei der gleichen Zahl, da ist überhaupt gar kein Zuwachs mehr.
Ja.
Null.
Ja, genau so ist es. Das ist die Methode bei Telegram. Die größere
bei YouTube verliere ich übrigens. Bitte? Immer wenn ich ein Video auf YouTube stelle, verliere ich Follower inzwischen. Also das Wachstum geht jetzt rückwärts, habe ich festgestellt, die letzten 2-3 Wochen.
Ja, ja.
Verrückt.
Das ist alles DSA-Maßnahme. Das merkt man über alle Kanäle hinweg. Interessant ist übrigens, ich habe bei der Gelegenheit auch mal wieder ausgezählt, also wenn man sich so die Lügenzahlen anguckt, sie manipulieren anders. Wenn man den Meta-Konzern mit Google vergleicht, also Google zum Beispiel behauptet ja seit Jahren jetzt, Milena, dass diese Sendung hier immer so um die 50.000 Hörer hat. Ne? Es geht nie wirklich drüber bei YouTube, das ist immer so, ja, eher so 30 dann. Spricht nicht so ganz dem, was man merkt, wenn man in Deutschland irgendwo auf der Straße ist und angesprochen wird. Passt nicht so ganz. Also das müssen 50.000 sehr weit verteilt und immer anwesende Menschen sein, die da durch Deutschland rennen. Ich habe mal verglichen, da hat Facebook, was ich ja gar nicht bespiele, und Instagram mache ich immer so nebenbei nur, dann vermeldet bei einer halben Million Kontakte in den letzten 30 Tagen, also eine halbe Million Menschen, die das mitbekommen haben über Instagram, das ist ein Vielfaches von dem, was YouTube zugibt. Also die lügen und bescheißen und sprechen sich dabei nicht gut ab, weil diese Zahlen reine Fantasiezahlen sind und sie bremsen, wo sie nur können, bekanntermaßen eben über Suchbands und auch das Unfollowen von bisher registrierten Followern, versuchen sie zu verhindern, dass diese Kanäle Reichweite kriegen. Eben in einer Art und Weise, dass man es nicht merkt, ja, ganz heimlich.
Ja, genau. Teilweise haben ja auch Leute erzählt, dass meine Videos auch bei den Abonnenten nur kurz angezeigt werden. Mhm. Ne? Und schwupp sind sie wieder weg. Ja. Und was mir aufgefallen ist, bei Videos mit kritischem Inhalt, sagen wir mal, für die EU, ja, die gut anfangen, also die fangen richtig gut an und plötzlich bremsen die total. Also ich gehe ins Bett und am nächsten Tag hat kein einziger Mensch sich dieses Video dran
geguckt. Ja, das ist so.
Das kann so nicht sein. Ja, also das geht jetzt richtig zur Sache.
Ja. Also bei bestimmten Tweets gehen mir auch die Likes verloren über Nacht. Das finde ich auch immer interessant.
Stani.
Ihr Lieben, lasst euch Moment, einen kleinen Tipp möchte ich da draußen geben. Also liebe Leute, wenn ihr Videos schaut oder Podcasts hört und die Inhalte für wichtig haltet, dann würde ich euch raten, die weiter zu verbreiten, also sie zu teilen, weil das erhöht die Reichweite dieser Videos.
So ist es. Wollte ich auch gerade sagen. Und trotz dieser ganzen Maßnahmen, bitte, bitte mit Zucker obendrauf und einer Kirsche immer schön Like und abonnieren. Also Like und Subscribe. Es hilft trotzdem. Wir bekommen für diesen Podcast sage und schreibe ganze rund 50 Euro Werbebeteiligung von YouTube jedes Mal. Davon machen Milena und ich eine riesige Koksorgie und Champagner. Wir baden in Champagner, nehmen Kokain und haben ganz viele Prostituierte jedes Mal um uns. Ja, Moment, ja, ja, du schläfst meistens.
Ich bade nicht in Champagner, sondern in Eselsmilch. Okay. Ich möchte dass da diesen kleinen Unterschied.
Das ist schon wichtig. Ich habe die weiße Flüssigkeit für was anderes gehalten.
Und Kokain mag ich auch nicht.
Was?
Ich brauche lieber einen.
Okay, gut. Jedenfalls, wir verprassen diese 50 Euro natürlich eisenhart und ihr sind auch nicht ganz so geldgeil, wie die Bürstenzungen es behaupten, aber ihr helft allen, ob ihr Ali Utlo helft, egal wem, wenn ihr uns ganz furchtbar findet, die, die ihr gut findet, ja, und wenn es die sind, die wir furchtbar finden, immer schön Like und abonnieren und gerne ein kurzes Wort drunter, sowas wie nett oder danke oder war ganz witzig oder nächste Mal wieder. Weil jede Form von Interaktion, die sorgt bei diesen Plattformen ja dann auch dafür, dass sie mit sich selbst kämpfen und bei harter Reaktion das Ganze aus reinen Werbegründen dann doch wieder weiterspielen. Also deswegen sind wir auch noch viele Fragen, ja, warum seid ihr denn dann überhaupt noch auf YouTube? Naja, weil ihr da auch seid. Also es ist ein wohlfeiler Rat zu sagen, na geht doch da völlig weg und sabotieren, dann boykottiert das. Klar, können wir machen. Wir können uns ganz alleine ins Kämmerchen stellen, die Tür zu machen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden. Nur dann ist halt blöd mit dem Zuhören. Deswegen ist das ein ewiges Spiel. Tja, in Sachen Wirtschaft, und damit sind wir am Ende dieses Podcasts, da geht's ja auch munter zur Sache und sagen wir auch nicht unbedingt gut für das herrschende Regime. Der höchste Gallertberg im Antifa-Gebirge ist bekanntermaßen Deutschlands Finanzminister Lars Klingbeil. Und der hatte jetzt einen Auftritt, naja, ähnlich kann man sagen, wie sein Kanzler. Apollo schreibt, Klingbeil schwört Deutschland auf Einsparungen ein. Wir werden den Menschen auch was abverlangen müssen, sagt er. Jeder wird spüren, dass wir sparen. Man kann nicht 2028 60 Milliarden einsparen und keiner kriegt das mit. Das sagte Klingbeil im ZDF. Ali, es könnte also sein, dass du in Zukunft in Deutschland eventuell merken könntest, dass es wirtschaftlich nicht optimal läuft.
Das kommt jetzt erst, dass wir uns einschränken müssen, nachdem die jetzt ihre Businessflüge bekommen haben. Das halte ich doch für einen schlechten Witz.
Tja, ist aber so.
Nicht nur das, die haben sich, Entschuldigung, Ali.
Nein, sie haben sich ja auch die Diäten erhöht und das wolltest du bestimmt ansprechen. Also die gehen ja in die Vollen. Also ich hätte auch gerne einen Friseur für 300.000 Euro, einen Fotografen immer an meiner Seite für 100.000 Euro. Ich hätte gerne die Möbel, die ich haben will bei mir für mehrere 10.000. Also der Selbstbedienungsladen für die Politiker funktioniert doch perfekt. Die Beute wird ausgenommen, aber das Plebs, das dieses Geld erarbeiten muss, das muss sich jetzt immer weiter einschränken.
Jetzt hast du es verstanden.
Ja, aber zwei habe ich noch. Ne? Ja. Die 2 Tage Kabinettsklausur im Oktober, die den Herbst der Reformen voranbringen sollten und leider gar nichts gebracht haben, die haben 230.000 Euro gekostet. Und das neue Regierungsterminal am Flughafen BER soll jetzt statt 340 Millionen satte 1,7 Milliarden kosten. Das muss doch irgendwie bezahlt werden. Das heißt faire Lastenverteilung bei Klingbeil.
Und mehr noch, also wir haben den größten Feldsparer aller Zeiten als Kanzler, als Führer, als deutsches Volk derzeit. Nein, das denke ich mir nicht aus. Nein, stopp. Ja, nicht mir wieder irgendwas vorwerfen. O-Ton seines eigenen Klatschviehs. Wir wissen, CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands, aber es gibt ja nach dem CDU-Wähler auch noch die CDU-Mitglieder. Die sind einen Hauch schlauer, weil sie profitieren ja direkt davon. Und einer dieser NPC-Lemminge für die CDU im Bundestag hat tatsächlich dem Kanzler sinngemäß die Frage gestellt, Fritz, warum bist du eigentlich so geil? Warum bist du so, das ist kein Scherz, google es.
Ernst?
Ja.
Warum bist du so geil?
Nein, sinngemäß, er hat nicht geil gesagt, sondern er hat gesagt, er hat ihm gesagt, dass es unglaublich ist, mit welcher Kraft er die Reformen schafft für Deutschland und ob es denn so weitergehen wird. Kein Witz? Ja.
Kann sein, dass das Kokain vielleicht dahin ging. Man sollte die Toilette dort mal prüfen.
Jetzt hast du alle in Angst. Ich hab mal im Krankenhaus, kein Witz, ich habe mal in der Uniklinik, in der ich arbeitete, vorgeschlagen, nachts Urinproben aus den Pissoirs im OP-Bereich zu holen. wollen. Die Augen des Operateurs in dem Augenblick könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ganz groß. Aber das haben sie im Bundestag ja eh schon festgestellt. Ja, ich glaube, vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Ist ewig, ewig lang her. Aber es ist keine einzige Reform. Man muss es nur noch einmal sagen.
Aber das mit den meisten Reformen aller Zeiten war tatsächlich, das wollte ich übrigens noch sagen, das ist tatsächlich die Behauptung von Fritz Blackrock. Der meint tatsächlich, er hat mit seiner Regierung bisher schon die allermeisten Reformen, die es überhaupt je gegeben hat in Deutschland, auf einmal durchgeführt. Ja? Okay. Größte Reformer aller Zeiten.
Also man hat ja Trump irgendwie auf seinen Gesundheitszustand und geistigen Zustand getestet. Ich meine, das könnten wir uns doch auch als Vorbild nehmen, um irgendwie den März mal fortzuführen. Ob da noch alles richtig tickt.
Ja, das glaube ich.
Ja, ich meine, ja. Die Fakten, die aus der Wirtschaft kommen, die sind halt nicht so tolle. Ne? Also die Wirtschaft ist so enttäuscht wie nie. Das sagt Peter Leibinger, ein Wirtschaftsboss, der spricht von aggressiver Stimmung in den Unternehmen.
Ja.
Tja, man könnte sagen, hätten sie mal früher aufbegehrt. Also Robert Mayer, Vorstandsvorsitzender des Softwareanbieters und IT-Dienstleisters DATEV, fasst es in einem Satz zusammen, der Mittelstand gibt auf. Er sehe keine Schockwelle, aber einen schleichenden Rückzug. So, der stellt euch mal vor, der Mittelstand gibt auf. Das Fundament von Deutschlands Wohlstand. Mhm. Mittelstand gibt auf, Großindustrie wandert ab, Staatsquote steigt, Schulden für die Ukraine. Und die ostdeutsche Chemie stellt sich auf Stilllegung ein. Das schreibt die Berliner Zeitung. Die Zeit läuft ab, ist der Titel. Viele Anlagen im Osten laufen nur noch, um technische Schäden zu vermeiden. Ja, also die Chemieanlagen dort verdienen kein Geld mehr, seit das russische Gas weg ist. Währenddessen jubiliert Söder, wir stärken die Wirtschaft und reformieren Deutschland. Er meint die Aufrüstung, das bringt jetzt Geld in den Wirtschaftskreislauf, ne, weil auch Bayern gerade so viel Rüstungsunternehmen hat. Naja, halt nicht unbedingt in die Taschen des Bürgers und der scheint das zu ahnen. Die Kauflaune ist im Keller. Das Weihnachtsgeschäft ist relativ beschissen. Die Konsumstimmung in Deutschland zum Jahresende massiv eingebrochen und erreicht den niedrigsten Stand seit Monaten.
Tja, aber der Spiegel schreibt ja auch, wer auf Weihnachtsmärkte geht, der ist eh bekloppt. Also das Weihnachtsmärkte sind eh scheiße. Ja, also nicht, weil da ständig Messerstechereien sind von arabischen Muslimen, sondern weil die einfach blöd sind. Also für uns, da sollte man gar nicht mehr hingehen, so zum Thema Weihnachtslaune. Und angesichts der wirtschaftlichen Lage und der sozialwirtschaftlichen Gesamtlage, da meldet sich auch einer mal wieder zu Wort, der in der Vergangenheit manchmal gar nicht so dumme Sachen sagte, nämlich Kassenärztechef Andreas Gassen. Der Deutschlandfunk schreibt jetzt, Kassenärztechef Gassen schlägt jetzt höhere Steuern auf Tabak und Alkohol vor. Der Düsseldorfer Zeitung, der Rheinischen Post, sagte er, 2 Euro Steuern mehr pro Zigarettenpackung, die wären ein toller Anfang und würden rund 7 Milliarden Euro im Jahr bringen. Diese zusätzlichen Einnahmen sollten dann aber zweckgebunden in das Gesundheitswesen gehen. Der KPV-Chef fügte hinzu, denn durch den höheren Preis, zu dem Jugendliche vom Rauchen abgehalten würden, sei das umso besser. Schließlich sei Rauchen die Hauptursache für Lungenkrebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Also Ali, Andi Gassen, mit dem ich eine gewisse persönliche Verbindung hatte, diverse Treffen mal so gehabt aus lobbyistischen Gründen damals und aus seiner Richtung hat mich mal interessanterweise ein Jobangebot tatsächlich erreicht, aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Der will, da gibt tatsächlich offen zu, dass es ihn bei seinem Vorschlag nicht darum geht, irgendwelche Gesundheitsfolgen abzuwenden, sondern da sagt er ganz offen, das ist auch nett, wenn das passiert, aber Hauptsache, wir zocken nochmal weiter ab.
Ja, also man will die Süchtigen, die sowieso schon sehr viel Geld zahlen, dann noch weiter abzocken. Aber wir, also ich als Raucher bezahle ja jetzt schon seit mindestens 10 Jahren eine Extrasteuer. Wofür wurde die eingeführt? Um den Terrorismus zu bekämpfen und hat ja gut funktioniert in den letzten 10 Jahren.
Ja.
Also.
Ja, es ist unglaublich. Das sind quasi Vorschläge für Lars Klingbeil, welche Steuern er als erstes erhöht, ja. Weil es wird, was Klingbeil bei Lanz gesagt hat, also Leute, es wird mehr Abgaben geben, es wird Steuererhöhungen geben, ganz sicher. Und ich tippe mal, dass auch diese Preise für Zigaretten und Alkohol tatsächlich erhöht werden. Hm. Es ist eigentlich müsste man all diese Steuern abschaffen. Komplett deregulieren. Warum sollte der Staat Geld bekommen, wenn wir uns Zigaretten kaufen oder eine Flasche Wein? Warum eigentlich?
Für die Demokratie.
Ach so, unsere Demokratie. Ja,
unsere
Entschuldigung.
Unsere liberale Demokratie.
Ich war jetzt nicht genau auf dem Stand.
Du hast Frau Brosius nicht zugehört. Die ist in Gefahr. Die ist wirklich in Gefahr.
Aber ich sehe schon, wie osteuropäische Länder die Hände reiben, weil da kommen dann die Zigaretten, die nicht versteuert wurden, dann in den Westen. Also auch da verliert dann der Staat sehr viel Geld.
Tja, und ganz zum Schluss kommt ein toller Vorschlag von den Grünen. Es gibt ja diesen jungen Nachzügler in den Bundestag, der dort immer absichtlich in schlechten Klamotten und miesem Gesichtsausdruck erscheint und ganz viel Geld mit einsteckt. Der jetzt jedenfalls gibt zu Protokoll, dass man dringend eine gesetzliche Regelung einführen müsste, um gesetzliche Feiertage, die auf das Wochenende fallen, nachzuholen während der Woche. Der grünen Bundestagsabgeordnete Timon Senius erklärte gegenüber der Rheinischen Post, das sei für Beschäftigte nämlich ärgerlich und unfair, wenn die auf ein Wochenende fällt. Einfach weniger arbeiten ist genau das Gebot der Stunde.
Ja. Ja, und der ist aber auch Generation Z, ne?
Ja, der ist Generation, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, aber... Ja, die letzte Generation auf jeden Fall. Ihr Lieben, es ist auch zu Weihnachten euch nicht erspart, dass ich sagen muss, was ich so oft sagte. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Ali Utlu und Milena Preradovic. Das war Nummer 221 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag. Denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank. Euch allen ein wunderbares Wochenende und frohe und gesegnete Weihnachten.